Ich bin Andreas Müller, Geschichtsforscher Dortmund. Ich mache vorwiegend das Archiv in der Geschichtswerkstatt und mache seit Anfang der 80er Jahre, habe ich mich für die anarchistische Bewegung, die Geschichte der anarchistischen Bewegung in Dortmund interessiert, weil damals war dazu noch null bekannt, auch bundesweit sehr wenig und seitdem bin ich da kleben geblieben. Ich habe hier zu dem Thema noch nichts gemacht. Es gibt auch nicht vieles und ich habe auch ein bisschen Horror davor, weil ich ja selber an vielen Sachen vielleicht auch irgendwie indirekt beteiligt war. Und das ist immer schwierig, aus dieser Perspektive zu erzählen, wenn man selber beteiligt. Weil es eigentlich besser, ne? Aber man hat eben auch seine Schemata im Kopf. Und deshalb gibt es da Haken und Ösen und Fallen, wo man auch gerne reintappt. Über diese Zeit gibt es verdammt wenig. Ich stelle mal ganz kurz ein paar Sachen vor. Das ist der Dr. Bartsch, zwei Bände, teuer im Internet inzwischen. Die sind 1972-73 im Fackelträgerverlag erschienen. Der Günter Bartsch war selber bei anarchistischen Gruppen in den 50er und 60er Jahren, kannte die Altgenossen also immer so vom Sehen. Die haben ihm viel Material gegeben, das hat er ausgewertet, aber keiner wusste, dass er eigentlich auch beim Verfassungsschutz war. Und also auch alles schön immer da dokumentiert hat. Und sehr, sehr umstritten. Er hat hinten keinen Quellennachweis drin, sondern hat alles, aber ist so Standard. Steht auch einiges zu Dortmund drin. Dann gab es lange, lange eigentlich nichts. Und vor kurzem hat Hans-Jürgen Degen zwei Bände aufgelegt. Einmal die Wiederkehr der Anarchisten, anarchistische Versuche 1945 bis 1970. Kann ich empfehlen. Ganz relativ frisch auf dem Buchmarkt. Und etwas älter, aber auch zu empfehlen, Anarchismus in Deutschland 45 bis 60, auch von dem Degen. Zwei super Bücher. Der Hans-Jürgen Degen war damals selber dabei ein Stück weit, die das ganz gut, also bundesweit zusammenfassen und auch die verschiedenen Strömungen ganz gut und auch sehr pointiert oft auf den Punkt bringt. Dann gibt es in dieser IWK, ist wirklich Standard eigentlich für Leute, die sich mit der Geschichte des Anarchismus befassen, hat der Dr. Hans Manfred Bock über Anarchosyndikalismus in Deutschland eine Zwischenbilanz geschrieben. Ein super spannender Aufsatz, geht vom Kaiserreich bis, wann ist das rausgekommen, 1989. Und er behandelt auch, finde ich, relativ gut auch die Zeit nach 45. Gibt einen Überblick. Ist auch super spannend, ist auch nur ganz kurz. Dann gibt es da von Holger Jenrich und von Bernd Drücke, Grasswurzelredakteur. Und Holger Jenrich, die haben zwei Bücher gemacht über die Presse, über die Alternativpresse, anarchistische Presse in Deutschland. Einmal von 1945 bis 1985 und das sattelt so ein bisschen drauf und macht auch noch so ein paar Sachen, das dickere von dem Bernd Drücke, was in diesem dünnen Band nicht ganz so vorgekommen ist. Zum Dritten Reich gibt es relativ wenig. Da gibt es einmal hier dieses Buch von Andreas Graf, der hat das herausgegeben, Anarchisten gegen Hitler. Es ist so eine Aufsatzsammlung von verschiedenen Autoren und von Rudolf Berner, Nachdruck, die unsichtbare Front mit sehr guten Nach- und Vorworten drin. Okay, ich habe ja gesagt, ich mache das Archiv in der Geschichtswerkstatt und es ist alles nur in Kisten verpackt. Wir sind irgendwann mal umgezogen und es liegt im Bunker in der Sonnenstraße, also wer Interesse hat, und es ist aber leider noch nicht ausgepackt so richtig. Das heißt, ich kann an viele Sachen gar nicht ran, die ich heute hätte benötigt. Die habe ich immer schon abgepackt. Wir haben also auch viele Zeitungen aus den 70er, 60er Jahren, wo auch schon anarchistische Tendenzen auch in Dortmund gut verfolgbar wären. Ich habe vieles jetzt aus dem Kopf zusammengestellt und deshalb habe ich die auch leider hier jetzt auch nicht vorliegen. Das, was ich mir am meisten noch beziehe, ist der Kümmelkerl. Kennt jemand das schöne Blatt noch in Dortmund? Einer? Ist ja nix. Das war eine Stadtzeitung in Dortmund. Das war eine Stadtzeitung in Dortmund von 1976 bis 1986, die erst als Stadtblatt fungiert hat und hinterher so einen libertären Einschlag hatte auch, ab so 1981, 82. Und das ist eigentlich ganz super, wenn man die vorliegen hat. Aber ich hatte leider auch nicht alle Nummer vorliegen, weil vieles im Archiv eben vergraben ist. So, ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, wenn man guckt, wie es nach 45 losgegangen ist, muss man ja gucken, was war ganz kurz vor 45. Die anarchistische Bewegung in Dortmund war relativ stark, gibt seit dem Sozialistengesetz. Es gab die AfD, Anarchistische Föderation Deutschland, und AFRW, Anarchistische Föderation Rheinland-Westfalen im Kaiserreich. Und es gab auch so eine Art syndikalistische Gruppierung, die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften. Und die kann man alle vor 1914 in Dortmund finden. Die stärkste Gruppe war in Dortmund-Brakel. Da war auch die Föderationsleitung für das ganze Reichsgebiet damals, der Freien Vereinigung der Bergarbeiter, 1909. Und ich sag mal, das waren vor 1914 vielleicht, ich meine, 70, 80 Menschen, die irgendwie so was mit Anarchismus anfangen konnten. Dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, da sind auch viele gefallen. Gerade die Anarchisten sind immer in die erste Reihe, gucken, ob die Kugel kommt nach dem Konzept. Tatsächlich, ich habe im Archiv wirklich den Kommandeuren der Gruppe, sind, also der Truppe, sind Dossiers mitgegeben worden. Der ist Anarchist, der ist Sozialdemokrat und der ist sowas. Liegt alles im Archiv. Und deshalb sind ganz viele Anarchisten schon in den ersten Kriegswochen und Monaten gefallen. Weil ich glaube, einfach sind einfach verheizt worden. Nach 1918, also nach dem Umsturz, nachdem das Kaiserreich zu Ende war, kam es zu einer rapiden Eintrittswelle von Menschen in die anarcho-syndikalistischen Gruppierungen. In Dortmund waren es 1920 20.000, die Mitgliedsbuch der Faust hatten. Eine große Stärke, aber die kamen wie die Jungfrau zum Kind, konnte mit den ganzen Massen nichts anfangen. Und das Ganze ist dann so 1923, 24 ausgelaufen. In den Betrieben hatten sie immer noch eine Stärke. Bis 1933 hatte die FVUD, die Freie Arbeiterunion Deutschland, hatte immer noch hier in Dorfeld, auf Fösch hatten die immer noch Betriebsräte. Die waren noch in einigen Zechen relativ stark. Also die Ortsgruppen zu Ende der, also ca. 1932, 56 Metallarbeiter waren noch organisiert in Dortmund. 1932 12 Bauarbeiter, 16 in der Ortsgruppe in Ewing, 71 Bergarbeiter, 16 fast nur Bergarbeiter in Lindenhorst und 8 in Eichinghofen. Das waren die, die der Geschäftskommission 1932 noch Beiträge, also der Geschäftskommission in Berlin, der VfL, noch Beiträge abgeliefert haben. Das heißt, ich sag mal, wenn das mal 150 Leute waren, ist das verdammt viel. Der Sympathisantenkreis war wesentlich größer. Guckt man sich die Betriebsratswahlen an, wie gesagt, auf Union noch 1931 war sie mit einer der stärksten Organisationen, also 1791 Stimmen. Danach kamen dann die Freien Gewerkschaften mit 1382. Oder 1930 auf den Zechen hatten sie auf Kaiserstuhl 2 noch 901 Stimmen. Also der alte Verband hatte 916 das Mal, also war knapp zweitstärkste Gruppierung auf der Zeche. Minister Stein, Hardenberg ähnlich. Hardenberg ist ja auch da, wo Lindenhorst ist. In Lindenhorst hatten sie 16 Mitglieder, aber immerhin 630 Stimmen auf der Zeche. Das heißt also, der Einfluss war durchaus größer. Das ist auch so geschmolzen mit Wirtschaftskrise. Keiner hatte mehr Geld, konnte auch die Beiträge zahlen. Das sind viele Gründe, warum die nicht mal so mitgliederstark waren, wie sie mal gewesen sind am Anfang, 1918, 1920. 1932 haben sie zusammen in Dortmund ein antifaschistisches Kampfkartell konstituiert. Da war die VAUT bei, also die Freie Arbeiterunion, diese Anarcho-Syndikalisten, die KPD-Opposition, Arbeiter- und Bauernpartei und die SAP, also die Sozialistische Arbeiterpartei. Das war eine Abspaltung von der SPD, die so zwischen SPD und KPD vermitteln wollten. Es kam auch zu anderen antifaschistischen Kampfkartells in den Vororten. Ich lese noch mal ein Beispiel vor. Das ist aus so einem Rundbrief der Bezirksleitung Ruhrgebiet der KPD von 1932. Ein typisches Beispiel einer ernsten opportunistischen Entgleisung haben wir in Lütchen-Dortmund, wo die KPD, die SAP und die Anarchisten zu einer gemeinsamen öffentlichen Versammlung aufgerufen haben mit dem Thema Kampf gegen den Faschismus und seine Lakaien. Die gedruckte Einladung zu dieser Versammlung ist unterzeichnet mit Arbeitsgemeinschaft revolutionärer Arbeiter. KPD, SAP und Anarchisten bilden in Lütchen-Dortmund also eine Arbeitsgemeinschaft revolutionärer Arbeiter. Das bedeutet eine völlige Aufgabe der führenden Rolle der kommunistischen Partei, einer Anerkennung der SAP und der Anarchisten als revolutionäre Organisation. Also da merkt man schon, okay, das war Ende, da waren wir in der Republik, die waren absolut nicht grün. Es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen, der PGD, Proletarischer Gesundheitsdienst, das war so eine anarchistische Gruppe, die sich um die Verletzten bei Demos irgendwie kümmerte und so. Da hat ein KPDler, ein Stalinist, hat den in Dortmund 1928, 29 erstochen bei einer Auseinandersetzung. Es gab auch Tote zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen. Die waren sich damals wirklich alle nicht so ganz grün. Das muss man wissen. Ja, nach 1933, also die waren schon zum Teil vorher im Untergrund. Es war eine ganz kleine Gruppe, die VAUT, habe ich ja gerade gesagt. Wenn es 100 Leute waren, 120 waren es viele in Dortmund noch. Das heißt also, die konnten gut wegtauchen. Die waren gar nicht so im Augenlicht der Gestapo und der Verfolgungsorgane im Dritten Reich. Und die hatten auch eh schon Strukturen, die auf Illegalität angelegt waren. Und die hatten eben kleine, gut funktionierende Gruppen, die sich sehr gut kannten. Und was natürlich eine gute Ausgangsbasis war, so eine Diktatur irgendwie derer Herr zu werden. Die Gestapo hat tatsächlich nicht viel zu den anarchistischen Menschen in Dortmund gefunden. Es gibt so eine dicke Mappe, Geheime Staatspolizei Dortmund. wo dann ganz viele Anarchosyndikalisten auch drinstehen. Ich lese mal ein so ein Blatt vor, das sieht so aus, fürchterlich langweilig, ne? Also richtig bürokratisch, die Nationalsozialisten hatten ja eine super Bürokratie. Da geht es um Max Müller, mit Geburtsort und Geburtsdatum 1902 geboren und am Kaiserstuhl 35, wohnt er in Ewing, ist verheiratet und ist Arbeiter. Übrigens, vor 1933 waren alles Arbeiter. Also die Faudler waren alles Arbeiter. Es gab drei Lehrer in Mengele. Und die haben auch gleich eine freie Schule, eine staatlose Schule versucht aufzubauen in Weimar in Dortmund. Drei Lehrer, ansonsten waren es zu fast 100%, wie gesagt 99,9% Arbeiter. Das sollte auch nochmal Auswirkungen haben hinterher auf die Jugend nach 68, die auch ganz anders drauf waren als diese alten Arbeiteranarchisten, die das gar nicht verstanden, was die wollten. Ja, da ist eine Bewertung. Müller ist in den Jahren 1924 und 1925 als Mitglied der anarchistischen, syndikalistischen Jugend bekannt geworden. Er übte damals die Funktion eines Kassierers aus und trat auch als Versammlungsredner auf. Wie lange er Mitglied dieser staatsfeindlichen Bewegung war, konnte nicht festgestellt werden. Er ist als äußerst radikal zu bezeichnen und ist attentatsverdächtig. Wow. Oder Gustav Biernitzer, der in der Schillerstraße 6,5 wohnte, in Dortmund verheiratet war, auch Arbeiter natürlich. Bewertung, ob gefährlich und attentatsverdächtig, schreibt die Gestapo zu. Biernitzer war zunächst 1919 Mitglied der KPD. Im Jahr 1920 wurde er Mitglied der Anarcho-Syndikalisten. Er selbst ist als eifriges Mitglied anarcho-syndikalistischen Bewegungen zu bezeichnen. Seine Schwester Johanna, die sich hier führend in derselben Bewegung betätigt hat, ist am 15.09.1934 nach Dornach, Schweiz verzogen. Dornach, Schweiz, Klingels, das sind die Antrus. Es wird vermutet, dass seine Schwester Johanna auch heute noch mit anarcho-syndikalistischen Kreisen Beziehungen unterhält. Obwohl Biernitzer unter Beobachtung gestellt worden ist, konnte der Beweis bisher nicht erbracht werden, ob er sich staatsfeindlich betätigt und mit Anarchisten des In- und Auslandes noch in Verbindung steht. Attentatsverdächtig erscheint er heute nicht. Also auch da sieht man, es sind tatsächlich viele Anarchisten auch zu den Antros abgewandert. Die hatten eine staatlose Schule, eine freie Schule. Sie haben versucht, anders zu leben, anders zu wirtschaften, sich anders zu ernähren. Und das kam eben vielen Anarchisten damals, war das recht sympathisch. Ne? Und die Biernitzer ist dann auch eben in die Schweiz gegangen, gleich in das Mekka der Anthroposophen. Oder der Heinrich Hellmann aus Lütchen-Dortmund. Hellmann ist hier als ein äußerst radikaler und gefährlicher Syndikalist bekannt geworden. Im Jahr 1924 war er Führer der anarchistisch-syndikalistischen Jugendbewegung der Ortsgruppe Lütchen-Dortmund. Vom Sommer 1924 bis Ende 25 verbüßte er eine sechsmonatige Gefängnisstrafe wegen Landfriedensbruch. Im Jahr 1925 unterhielt er ein Waffen- und Sprengstofflager der anarchistischen und syndikalistischen Bewegung. Das stimmt. Das betreffende Lager flog am 26.01.1925 in die Luft. Der Vater des Hellmann wurde bei der Explosion tödlich verletzt. Heinrich Hellmann selbst trug schwere Verletzungen davon, später wechselte er zur KPD über, wo er noch 1932 als Versammlungsleiter in Erscheinung getreten ist. Nach der nationalsozialistischen Erhebung ist er in staatsfeindlicher Hinsicht nicht mehr in Erscheinung getreten. Im Hinblick auf seine politische Vergangenheit und seine radikale Einstellung erscheint er attentatsverdächtig. Und als letzten noch der Schulz, Franz Schulz, der war noch 1933 Betriebsrat auf Union. In der Zeit von 24 bis 31, man sieht immer, die haben so 24, 25 ist das alles. Die irgendwo sind denen mal Unterlagen der Anarchosyndikalisten aus der Zeit in die Hand gefallen. Und das hat die Gestapo gut durchgearbeitet, aber wesentlich mehr hatten sie nicht. Ne? War Mitglied der Freien Arbeiterunion, außerdem gehört er auch der anarchosyndikalistischen Bewegung an. Außerdem, der hat echt keinen Scheck. 1932 zog er sich aus dem politischen Leben zurück. Anfang 33 sollte er sich angeblich wieder in staatsfeindlicher Hinsicht betätigen. Er wurde deshalb in Schutzhaft genommen. Da ihm jedoch eine staatsfeindliche Betätigung nicht nachgewiesen werden konnte, wurde er kurz darauf entlassen. Seit dieser Zeit ist er nicht mehr in Erscheinung getreten. Er ist weder als gefährlich noch attentatsverdächtig zu bezeichnen. Okay. Der Karl Börder, das ist eigentlich der insurgente Anarchist, der seit dem Kaiserreich in Dortmund schon aktiv war. In der AfD, AfRW, die ich gerade erwähnt habe, der hat mal seine Zeit in der Hitlerzeit im Sommer 1946 in einem Brief geschrieben. Wunschgemäß will ich dir nun einen kurzen Bericht über unser Ergehen hier am Orte, also Lütchen-Dortmund, während der Hitlerperiode geben. Ich selbst wurde am 23. Juni 1933 von der Gestapo in Haft genommen. Wer mal in die Steinwache geht, ist die Steinwache bekannt in Dortmund? Vorne reinkommt, in den ersten Raum, da sind zwei Seiten aus dem Haftbuch der Steinbacher abgebildet, weil da ganz hohe SPD-Funktionäre verhaftet worden sind. Aber der allererste, der da steht, ist Karl Börder. Also wenn er da reinguckt, guckt euch mal an, Karl Börder, da ist er im Haftbuch vermerkt, dass er da, die wussten erst gar nicht mit anzufangen, bis der Steinbacher da gesagt hat, ey, da macht mal, inzwischen steht auch bei, stadtbekannter Anarchist. Man schleppte mich zunächst nach Dortmund ins Gefängnis, also in die Steinwache. Von dort ging es am 12.09.1933 mit einem Sammeltransport ins KZ Esterwege am Moor. Und am 28.09.1933 von da ins KZ Brandenburg an der Havel. Dort wurde ich am 19.11.1934 entlassen. Nach meiner Entlassung war es hier aber vollständig unmöglich, eine Verbindung herzustellen, da wir ständig unter Beobachtung standen. Das heißt, nichts anderes, als dass der Karl Börder sich wirklich zurückgezogen hat, den Faschismus irgendwie überlebt hat, kaum bis gar keinen Kontakt mehr zu seinen Genossen hatte und nach 1945 direkt wieder eine anarchistische Gruppe gegründet hat. Da war der 80. Also was das zum Teil für Typen waren und dass die wirklich so eingeschüchtert, also auch wirklich keine, also er wird sie noch getroffen haben, aber er wird nichts mehr öffentlich gemacht haben. Also einfach versucht haben, irgendwie zu überwintern. Ich mache mal ganz kurz den Lebenslauf von Karl Börder, damit man weiß, um was für Typen es ging, die 1945 überlebt haben und versucht haben, sowas wie den Anarchismus in Deutschland weiterzuführen, in Dortmund weiterzuführen. Deshalb mache ich das mal gar nicht an der Bewegung klar, sondern wirklich an dieser Biografie von ihm. Er wurde also 1869 in Neuwirth geboren, ist am 1. Mai 1948 dann gestorben. Er war verheiratet, hat sie dann aber scheiden lassen. Im Juni 1902 zieht er von Dortmund in die Gemeinde Hamburg, dann nach Linfurt, nach Buhr, nach Langendreher und 1917 wieder zurück nach Lütchen-Dortmund und hat dort auch für Zeche Neu-Iserlohn angelegt. Bis 1908 war er Kassierer für die SPD in Hamburg. Außerdem war er Gewerkschaftskassierer und Vertrauensmann des Deutschen Metallarbeiterverbandes, ebenfalls in Hamburg. Im Deutschen Metallarbeiterverband, später in der Zweigstelle in Duisburg, war er bis mindestens März 1911 Mitglied, um hier noch Kollegen für die Freie Vereinigung zu werben, also für die Anarchosyndikalisten. Erst am 5. Januar 1912 meldet der Bürgermeister der Stadt Hamburg nach Berlin, dass Börder Schriftführer der Freien Vereinigung der Bergarbeiter für Hamburg und Umgebung ist. Er ist Mitglied der Anarchistischen Föderation Deutschland und AFRW, also Anarchistische Föderation Rheinland-Westfalen. Das war so eine Regionalabspaltung der AfD. Er war Vertrauensmann für die Gruppe Hamburg, der AFRW, und hat an zahlreichen Konferenzen teilgenommen, hat Redner aus Berlin, wie zum Beispiel Bertolt Kahn, auf Veranstaltungen als Referent gewonnen. Hat die angeschrieben und dann kamen die ins Ruhrgebiet und haben erzählt. 1919 ist er in die FAUD, also in die spätere FAUD, EUD, eingetreten. Ist 1920 zum zweiten Vorsitzenden der FAUD in Lütchen-Dortmund gewählt worden und dann 1921 zum ersten Vorsitzenden der Bergarbeitergruppe der Ortsgruppe 2 in Lütchen-Dortmund. Die hatten damals zwei Ortsgruppen in Lütchen-Dortmund, weil da einfach so viele Leute waren, so viele Massen, über 1000 Mitglieder, die in drei Ortsgruppen verteilt haben. Und gleichzeitig tummelt er sich aber in rein anarchistischen Gruppen um. Also am 25.08.1920 wird er von der anarchistischen Gruppe Rheinland-Westfalen als Obmann gewählt. Die Ortsgruppe Lütchen-Dortmund des Freibundes, des anarchistischen Freibundes, betraut ihn mit der Leitung ihrer Geschäfte. Maßgeblich auf sein Betreiben löst sich die Hauptortsgruppe im Oktober 1921 auf in Lütchen-Dortmund. Die schaffen einfach die Mitgliedsbücher und sagen so, wer jetzt noch bei uns ist, ist Anarchist. Und die Leute, die immer noch Überstunden machen und am 1. Mai arbeiten und so und in die Kirche gehen, und ihre Beiträge nicht pünktlich zahlen, die brauchen wir nicht, die dürfen wieder gehen. Also mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Dann schaffen wir die Mitgliedsbücher ab. Das waren ja damals Massen. 1000 Leute in der Ortsgruppe und das waren oft die größten Arschlöcher auf der Arbeitsstelle, ne, die dann auf einmal bei dir in der Ortsgruppe waren. Und die auch nie zu irgendwelchen halt Geschichten kamen. Und dann haben die in Lütchen-Dortmund gesagt, okay, schauen wir Mitgliedsbücher ab. Wer da noch da ist, der ist bei uns, der hat gern gesehen. Und wer nicht mehr dabei ist, okay, da soll woanders hingehen. Also so einen ganz radikalen Schnitt damit. Die anderen Ortsgruppen Lütchen-Dortmund übernehmen diesen Beschluss auch und gründen die Gruppe namenlos Lütchen-Dortmund. Erst im März 22 konnte hier wieder eine neue Ortsgruppe der Ford aufgebaut werden. Karl Börder arbeitete später aber wieder mit der Ford zusammen im antiautoritären Block. Antiautoritärer Block, da waren alle antiautoritären Gruppen drin. Das war die KAPD, das waren also Rätekommunisten, das waren Unionisten, die es auch noch in Dortmund gab, diesen antiautoritären Block gemacht haben, um zu gucken, wo man gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Die hat dieser Karl Börder organisiert. Er war im Volksbund für Mutterschutz und Sexualhygiene aktiv, ganz wichtig. Hat schon im Kaiserreich für den Freien Arbeiter, das war eine Zeitung, Korrespondenzen geschrieben, später für den Alarm und Proletarischen Zeitgeist. Proletarischer Zeitgeist, das waren diese PZ-Gruppen, auch wichtig. Das waren so von Arbeitern für Arbeiter, so ein Blatt war das. Also die Volksblätter später, die wir hier in Dortmund hatten. Wurde x-mal inhaftiert, hat an diesem Sprengstofflager mit rumgebastelt, lebt in wilder Ehe mit der Rose Hellmann, ist dann gleich verhaftet worden nach 33, wie ich gerade erzählt hatte, und dann noch, hat 1945 wieder die Kulturföderation in Dortmund mitbegründet und die anarchistische Jugendgruppe. Nach 1945 war die erste Gruppe, die in Dortmund eine Lizenz hatte, also Lizenzierung, es mussten nicht alle Gruppen, die damals in der sogenannten britischen Zone wieder politisch auftreten wollten, die mussten sich lizenzieren lassen, da hast du eine Genehmigung von Militärbehörden einholen. Die Anarchisten haben die natürlich direkt nach 45 wieder hingesetzt, aber es war verdammt schwer, diese Lizenzierung zu bekommen. Dortmund war eine der ersten Städte, wo das tatsächlich gelungen ist. Und zwar für die Kulturföderation Freier Sozialisten und Antimilitaristen, so haben sie sich genannt. Da war eben diese Hellmanns drin, da war der Karl Börler drin, der Michael Brinkis. Und das waren die Leute, die damals den Volksbund für Mutterschutz und Sexualhygiene unterhalten haben. Auch ganz wichtig, den haben sie auch nach 45 versucht wieder anzukurbeln. Der war vor allen Dingen Kleinhaltung der Familie, § 218, waren da ganz wichtige Themen. Und Vertrieb von Verhütungsmitteln wie Patentex, das war so eine Salbe oder Präservative, weil die Überzeugung war, dass die Arbeiterklasse geschwächt ist, wenn sie so viele Kinder hat und immer dann nur beschäftigt ist, die Boiler der Kinder zu stopfen und gar nicht zu anderen Sachen kommt. Und deshalb war eine Familienplanung damals schon was Revolutionäres für viele. Ne? Also war auch nicht alltäglich. Und dieser Volksbund war dann zu 100% in Hand der Anarchisten in Dortmund. Auch schon in Weimar. Ich lese mal ganz kurz vor, was dieser Bund wollte. Nach ihrer Satzung, die hatten dann auch eine Satzung, mussten sie ja haben, wollte sie den Geist des Föderalismus zur Zersetzung der Untertanengesinnung verbreiten und die Jugend mit völkerversöhnenden Idealen befruchten. Die Mitglieder verstanden sich als Freiheitssucher und parteiungebundene Kämpfer für eine natürliche Ordnung, unabhängig von ihrer Nationalität oder Rasse. Demnach war die Föderation als eine potenzielle internationale Vereinigung gedacht, was auch aus ihrem Abzeichen, der mit dem Band umschlungene Erdkugel, hervorging. Als Sitz wurde aber Hamburg festgelegt. In der Satzung bezeichnete sie sich freilich als eine lose Vereinigung, die außer Einzelmitglieder auch Arbeitsgemeinschaften beitreten könnten. Die Herausbildung von Funktionären mit materiellen Eigeninteressen wurde ein Riegel vorgeschoben, da für die Tätigkeit des Vorstands, des Beirats und der Vertrauensräte keine finanzielle Vergütung gewährt werden durfte. Es gab nur Ehrenämter. Diese Gruppe hat dieser Karl Lange, der auch schon in Weimar eine zentrale Figur war, vom Anarchistischen Freibund, hat die ziemlich stark dominiert. Es muss auch ein ziemlich ätzender Typ gewesen sein. Also die anderen Anarchisten sagen immer, der war gruselig, der konnte keinen an seiner Seite haben, er musste immer der Chef des Ganzen sein. Und hat sich dann natürlich auch überworfen, wie das so ist in so kleinen anarchistischen Gruppen mit seinen anderen Genossen. Hat der Otto Reimers, ist der noch ein Begriff? Also hat sich da auch mit Otto Reimers überworfen in Hamburg. Das war 1951 und danach ist diese ganze Gruppe auch stillschweigend in die Versenkung halt verschwunden. Er gab eine Zeitung raus, der Freie Sozialist, kam monatlich raus, war vierseitig, hatte auch eine holländische entsprechende Gegenausgabe. Okay, dann gab die Föderation Freiheitlicher Sozialisten, das war die größte und stärkste Föderation der Anarchisten, auch 1947 gegründet, bestand bis ungefähr 1958-60. In München und Berlin bis in die 70er Jahre hinein sind die Ortsgruppen jetzt aufgelöst worden, waren aber völlig inaktiv. Die haben versucht, die ganzen alten Fortgenossen zu sammeln, aber auch die Unionisten und alle, die irgendwie noch so einen anarcho-syndikalistischen Background hatten. Die haben die versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg zu sammeln, hatten aber reichsweit 350 bis 400 Mitglieder. Das als stärkste anarchistische Gruppierung der Nachkriegszeit. Wovon allein in Berlin 80 und in Köln 113 Mitglieder waren. Also diese beiden Hochburgen standen da. Die hatten die Zeitung Die Freie Gesellschaft. Die kam monatlich von 1949 bis 1953 raus. Super spannende Beiträge drin. Hatten einen Verlag mit gleichem Namen, sogar eine Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde. Die bestand bis etwa 1956, 57. Gut, war angesichts der geringen Anzahl der Aktivisten und der schlechten Stimmungslage in der Bevölkerung, war quasi undenkbar, einfach an die alte Faust der 20er Jahre anzuknüpfen. Diese FFS, also Föderation Freiheitlicher Sozialisten, sah sich mehr als Ideen, denn als Kampf- oder Massenorganisation. Es ging darum, freiheitlich-sozialistische Ideen zu verbreiten und damit den autoritären Charakter der Deutschen zu ändern. Nach dem Dritten Reich. Die FFS organisierte dabei praktisch auf neue Strategien, mit denen sie den Gegebenheiten der Zeit entsprechen wollte. Solange eine libertäre Gewerkschaft nicht möglich war, sollten Anarchistinnen in der Einheitsgewerkschaft DGB mitarbeiten und gegen Funktionärstum und Zentralismus wirken. Insbesondere in den Genossenschaften wurde ein neues Betätigungsfeld für Anarchistinnen gesehen, weil 1945 bis 1949 praktisch neben den Besatzungsbehörden kein deutscher Staat bestand und aller Aufbau von den Gemeinden ausging, sollte aktiv in der Gemeinde mitgearbeitet werden, bis hin zur Beteiligung an Kommunalwahlen. Aber nicht mit einer Liste, dafür fasste der FFS den Beschluss, dass für eine bestimmte Zeit Doppelmitgliedschaften in anderen Organisationen und Parteien möglich sein können. Und allgemein sollte schließlich die Idee des Föderalismus verbreitet und allen zentralistischen Tendenzen entgegengesetzt werden. Da sieht man schon, wir haben den Revisionisten, ja, den Anarchismus schon überarbeitet ein Stück weit. Was in Weimar undenkbar war, an Wahlen teilnehmen und in eine Zentralgewerkschaft einzutreten, ne, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders dargestellt. Da waren die Verhältnisse anders und die Menschen waren anders drauf. Ganz wichtig, sie hatten ein absolut schreckliches Verhältnis zu Kommunisten. Wir haben einmal den Spanischen Bürgerkrieg erlebt, wo ganz viele Anarchisten eben von den Stalinisten hops genommen worden sind. Und sie haben die Sowjetunion als aggressiver eingeschätzt. Die anarchistische Bewegung in der SBZ, also in der sowjetischen Zone, ist sofort liquidiert worden. Sie sind zum Teil 1948, 1949 im Knast gestorben. Die hatten gar kein Problem damit, die sofort festzusetzen und aus ihren Positionen zu kicken. Die hatten Betriebsräte zum Teil, der Jelinek, die vorher in unionistischen Gruppen waren, die sind in Zwickau und sonst wo in Bautzen, sind die in den Knästen verreckt. Und das war natürlich auch nochmal ein ganz wesentlicher Erfahrungshorizont, der da mitspielte. Und die Zensin Mühsam, also die Frau von Erich Mühsam, da kam dann auch diese schöne Broschüre raus, auch von dieser Gruppe, der Leidensweg der Zensin Mühsam, wo auch nochmal die Sowjetunion ja eine ganz üble Rolle gespielt hat und die Kommunisten. Ist ganz spannend, die mal zu lesen. Und das waren also Eindrücke, wo die sich irgendwie lieber mit der CIA arbeiten als mit den bösen Russen. Das war damals tatsächlich so. Viele Altgenossen. Dann gab es noch viele verschiedene Kleinstgründungen, wo ich nicht weiter darauf eingehe. Und Ende der 50er Jahre, 1959, wurde ein Bund freier Sozialisten und Anarchisten gegründet, der auch in Dortmund Anhänger hatte, die aber so gut wie keine Aktivitäten gemacht. Die haben zwei Flugblätter in ihrer ganzen Zeit rausgebracht, die ganzen 1972, 73. Und zwei Flugblätter und ein paar Diskussionsblättchen. Und ansonsten keine Aktion, kein Nix. Da waren die Altgenossen irgendwie, fühlten sich aufgehoben und es kam keine Power mehr rüber. Nach 1945, wie gesagt, in Dortmund gab es dann die Kulturföderation Freier Sozialisten und Antimilitaristen Dortmund und Umgebung. Die hatten auch eine Jugendgruppe, Dorsfeld-Lütchen-Dortmund, in dem Raum waren sie eben sehr aktiv, haben Wintersonnenwindfeiern gemacht, haben auch zusammen mit der FFS, also mit der Föderation Freiheitlicher Sozialisten, zusammengearbeitet, also haben auch zusammen Veranstaltungen gemacht. Das war da irgendwie, das war ein so ein die paar Anarchisten, die in Dortmund noch waren, haben versucht, nach 1945 irgendwie wieder ans Ruder zu kommen, waren auch auf überregionalen Treffen vertreten, aber die Bezieher der Freien Gesellschaft zum Beispiel, dieser anarchistischen Zeitung, hatte glaube ich in Dortmund 6 Bezieher, in Dorsfeld Nummer 4. Und daran kann man erkennen, verdammt wenig und verdammt klein. Ab 1952 spätestens gab es nichts mehr. Da war die Fresswelle und die Reisewelle und was weiß ich für Wellen über Deutschland hinweggebraust und haben ungefähr alles unter sich begraben, was eine andere Gesellschaft wollte. Das muss man wirklich sagen. Der Nationalsozialismus ist in dieser Zeit nur verdrängt worden. Es gab ein KZ-Außenlager in Dortmund, hat kein Schwein interessiert, hat auch keinen interessiert, was mit den 600 Frauen passiert ist, die da gearbeitet haben. Das haben wir erst 1990, sowas, ist das wiederentdeckt worden. Das kam einfach daher, weil damals eine Entnazifizierung war, die keine war. Dieser Persilschein für die Entnazifizierung rumging, also du musst entlastet werden, um auch wieder überhaupt eine Arbeitsstelle zu kriegen. Und viele Kollegen haben gesagt, okay, den Jupp von nebenan, der Batz war ein Arschloch damals im Dritten Reich, Aber der hat jetzt zwei Kinder, warum ist der arbeitslos? Ich stelle den Persilschein aus, dass er nicht ganz so schlimm war als KPDler oder als, ich weiß nicht, als... Und fertig war die Kiste. Deshalb, diese Entnazifizierung hat niemals stattgefunden und die Betriebe sind remilitarisiert worden. Das heißt, überall da, wo eine Rüstungsindustrie war, ist die vernichtet worden und auch in Dortmund. Und das KZ-Außenlager, das war nun mal für den Rüstungsbetrieb zuständig. Die Frauen mussten bei Union im Rüstungsbetrieb arbeiten. Und die Kommunisten und alle, die Sozialdemokraten, haben schön die Klappe gehalten, dass wenn sie gesagt hätten, da war ein KZ, wäre das ja alles weggekommen. Die ganzen guten Maschinen und die guten Arbeitsplätze wären futsch gewesen. Deshalb alles schön verschwiegen und zugebaggert. Man wollte eigentlich nichts mehr von wissen. Das war auch wirklich die Zeit nach 1945. Es gab eine Reihe von linken Gruppen in Dortmund. Es gab die Ohne-Mich-Bewegung gegen die Remilitarisierung, die schon, sag ich mal, libertäre Strukturen auch hatte. Es gab die DFGVK, also die DFG. Es gab Kriegsdienstverweigerungsgruppen in der Zeit. Es gab eine breite Bewegung gegen diese Remilitarisierung, gegen Bunkerbauprojekte in Dortmund. Es gab auch Aktionsformen wie Blockaden, wie Sit-ins Anfang der 60er Jahre schon, wo die Atomraketen in Dortmund stationieren wollten bei den Briten in Dortmund-Brakel, wo ziviler Ungehorsam schon angesagt war. Es gab den Ostermarsch ab Anfang der 60er Jahre auch in Dortmund, der auch, sag ich mal, libertäre Auswüchse hatte, aber von einer wie auch immer gearteten anarchistischen oder von einer Bewegung in der Hinsicht kann absolut nicht gesprochen werden. Die war wirklich tot. Und die Altgenossen haben tatsächlich versucht, irgendwie halt zu überdauern. Eigentlich wollte ich noch von Michael Brinks den Lebensweg erzählen, mache ich aber nicht, weil das jetzt zu lange dauert. Das war ein Altgenosse, der ist 1900 geboren worden, war schon eben in Weimar, ist er dazu gekommen, über die SPD, SPD-Genossen aus Dorsfeld, der hat ihm gesagt, hier Micha, les mal, Kropotkin ist immer gut. Und dann hat er Kropotkin gelesen und hat dann den Anschluss an die Syndikalisten, war aber eher ein Individualanarchist. So ein Schnerianer, wo ich ihn das erste Mal in den 80er Jahren getroffen habe, hat er gesagt, hier Andreas musst du lesen, Tolstoi, Krieg und Frieden, ganz wichtig. Hat er mir sofort geschenkt. War absoluter Pazifist. Ist ganz spannend, weil er mit dem Karl Börder gut befreundet war. Der Karl Börder war ein absolut Militanter. Der hat dann beim Streik oder so, hat er eben mal da so einen Schacht zugemacht, indem er da so eine Lorat reinrauschen lassen. Das war damals kein Thema. Ne? Also für den Michael Brinkis, der fand er zwar nicht gut, aber das waren Genosse und die haben zusammengearbeitet und haben auch zusammen in diesem Bund für Mutterschutz und Sexualhygiene gearbeitet. Der war mehrmals verhaftet im Dritten Reich und unter Adenauer auch. Er sagt, die Zeit unter Adenauer war schlimmer als unter Hitler. War für mich auch erstmal so ein Aha. Weil unter Hitler saß er länger im Knast, wegen 218. Der hat Abtreibung vermittelt und...
Unter Adenauer war er länger.
Unter Adenauer war er länger im Knast für diese Sache. Seine Frau hat in der Zeit wirklich, ist psychisch ganz instabil geworden und wollte auf alle Fälle nicht mehr, der war über 80, wo ich ihn kennengelernt hatte, dass er noch irgendwie noch mal politisch aktiv wird und wieder in den Knast kommt. Wo ich den besucht habe, saß sie neben ihm und war am Wein. Und Michael sagte dann zu mir, pass mal auf Andreas, ich verliebe meine Frau über alles, aber sie ist keine Genossin. Als Anarchist darfst du nur eine Genossin heiraten, das zieht dich sonst total runter. Da saß sie auch und hatte Schweißperlen auf dem Kopf. Okay, das ist Michael Brinkis, der dann nach 1945 versucht hat, in allen möglichen Gruppierungen wieder Fuß zu fassen, keine Chance hatte, gekündigt worden ist, ein Wandergewerbe hatte, aus seinem Garten gelebt hat. Er hatte eine ganz kleine, er war Frührentner seit 1959, eine ganz kleine Mini-Rente, also ohne seinen Garten, sagt er, wäre verreckt. Er hatte drei Kinder, die hat er alle großgezogen mit seiner Frau, trotz der Knastzeit und den ganzen Verfolgungen unter Adenauer. Und dann wohnt er in Dorsfeld. Wer Dorsfeld kennt, damals 1981, das Mekka der Hausbesetzung. Und er sagt, Andreas, Anarchisten, ich sehe immer nur dieses Geschmier an den Häuserwänden. Anarchisten gibt es hier nicht. Und da war die Hausbezähnung absolut, da waren anarchistische Gruppierungen zum Teil in Dorsfeld. Und er sagte, wann macht ihr denn mal eine Veranstaltung? Wo kann man denn mal hinkommen? Ich sehe immer nur das Geschmier. Und das war richtig so ein Stich im Herzen. Also da war ganz klar, die Bewegung nach 68 hat es nicht geschafft, die Altgenossen ansatzweise, aber auch nur ansatzweise mitzunehmen. So, da komme ich aber dann gleich noch ein bisschen zu. Vielleicht lese ich doch noch eine Sache zu ihm vor, wie er sich so Anarchismus nimmt. Er sagt, er in einem Brief, den er mir geschrieben hat, hier muss ich deine Frage in Bezug auf Wahlen ansprechen. In unserer Gruppe kannten wir keine Wahlen. Konferenz und Veranstaltung war, wurde diskutiert und besprochen. Wer geht dorthin? Natürlich derjenige, der am besten die Materie beherrscht und sich am besten verständlich machen kann. Das waren dann unsere Sprecher. Ersten Vorsitzenden und zweiten Vorsitzenden kannten wir nicht. Einmal, um Mehrheitsbeschlüssen auszuweichen und Unterwanderung vorzubeugen. Die Gruppen sollten nach Möglichkeit klein gehalten werden. Welches waren nun die Themen, über die diskutiert wurden? Welches war ein Nahziel, welches weiterreichende? Unter Nahziel verstanden wir Kampf für den 8-Stunden-Tag, Kleinheit mit der Familie. Wir wollten unsere politischen Vorstellungen vorleben. Es wurde schon über sogenannte Kommunen gesprochen. Vor allen Dingen wurde die gegenseitige Hilfe in der Familie und nach außen gelebt oder wenigstens versucht zu leben. Welches waren nun die Kräfte, die das Wirken unserer Gesellschaft bestimmten? Waren es Einzelne wie Kropotkin, Marx, Luther und so weiter? Oder waren es unsere Gene, unsere Vererbung maßgebend, die unser Leben bestimmten? Wir fanden heraus, dass das Gehirn in seiner heutigen Form das Antriebsöl unserer Gesellschaft war. Weiterhin die verschiedenartigen Religionsauffassungen. Weiterhin die Entwicklung von seiner primitiven Form des Denkens zum Wissenschaftlichen. Wir versuchten vor allen Dingen, die Ideale der anarchistischen Weltanschauung verständlich zu machen. Natürlich aus der Sicht der Gewaltlosigkeit. Wie gesagt, es gab dann wirklich einen Bruch. Was dann 1968 in Dortmund kam, 69, man muss sagen, die Uni in Dortmund, die gab es ja erst 1968 im Dezember. Eine großartige Studentenbewegung hatten wir nicht in Dortmund. Es waren alles quasi Arbeiter, eine wirklich arbeitergeprägte Stadt, immer noch Dortmund. Brauereien, Kohle und Stahl. Damit sind wir hausieren gegangen. Und auf einmal bricht da was auf. Notstandsgesetze, Vietnamkrieg, diese ganzen Krieg- und Friedenfragen, diese ganze Nationalsozialismus, die NPD wurde auf einmal stark, hatte über 7-9%. In Landtagen saß die auf einmal drin. Und es kam einfach aus Berlin, die war die ödeste Provinz, aus Berlin kam auf einmal so ein Hauch von Rebellion. Man kann ja was machen und man muss sich nicht alles gefallen lassen. 1967, 68 kommen dann die ersten Hippies nach Dortmund. Also Straßenmaler aus Holland verschönern die Gehwege, steht in der Westfälischen Rundschau am 4.5.68. Das war schon eine Meldung wert, Hilfe. Unter der Überschrift Gammler mögen Haschisch als Tee berichtet die Rundschau über den zunehmenden Konsum von Cannabis unter Jugendlichen. 1967 wurden 14 Rauschgiftfälle aufgeklärt. In den ersten Monaten 1968 waren es bereits 39. 1968 im Oktober in einem Schaufenster der Roland-Apotheke an der Kleppingstraße stellte die Dortmunder Kripo eine Ausstellung über illegale Rauschmittel zusammen. Und am 28. Februar 1969 berichtet die Rundschau über eine Rauschgiftkommune in der südlichen Innenstadt, die dann auch gleich hops genommen worden ist. Also, sowas hatten wir auch. Wir hatten die ersten Kinderläden in Dortmund, antiautoritäre Kinderläden. Da war ich 1970, war ich da. Und nebenan beim Kinderladen in der Kesselstraße war der, da war dann Hutzel. Das waren so irgendwelche Theaterleute, die haben bis 12 Uhr mittags gepennt und hatten lange Haare. Und haben sich ganz anders gebärdet wie die Mehrheit unserer Bundesbürger. War ich völlig fasziniert. Da war ich 15 Jahre, 14, 15 Jahre, mal Praktikum im Kinderladen gemacht damals, wo die Kinder dann auch nackend rumliefen, auch vom Haus rum. Und die Dagmar Pietz, heute eine gute SPD-Frau, ist damals mit den Kindern durch die Linienstraße gezogen, also durch die Puffstraße, um denen mal zu zeigen, wie die Wirklichkeit so im Kapitalismus aussieht. So Geschichten liefen da, waren aber viele, viele sehr vernünftige Sachen. Und die Kinder sind alle heute, ich kenne noch einige Kinder, die damals dabei waren. Wer den Christoph Wurms kennt, der ist inzwischen Redakteur, manchmal hört man den auf WDR5. Die haben alle, denen geht es alle ganz gut und haben alle super Jobs bekommen. War damals auch noch einfacher. Also ist keiner böse geworden. Es gab eine Menge Kneipen, die sich auf einmal auftaten. Zum Beispiel das Old Daddy in Grevingholz 1967 oder das Arizona in Dorfeld auch noch im Juli 67. Der Birds Club im Juni 68 ne, auf Ost-Hellwig, wo man hingehen musste, wenn man was von sich hielt, die Pille auf dem Brüderweg. Ne. 69 und dann vor allen Dingen im März 1970 das Fantasio. Yeah! Und das Fantasio, das hat auch der Ruth van Laar die alle aufgemacht, die ganzen Schuppen. Und da durften die Jugendlichen durften da schon die Kellerräume mit Matratzen auslegen und hast du nicht gesehen und da so eine Art freies Jugendzentrum für sich bauen. Und das ist dann aber polizeilicherseits geschlossen worden, weil da doch zu viel Drogen kursierten und das Ganze auch nicht gegen Mädels und Jungs auf einer Matratze. Das war 1970 noch nicht so die Regel. 1971 gab es dann das Sacré-Cœur, das hat mein Schwager mit aufgemacht, in Dortmund-Husen, dieser Laden, das heißt heute Painthouse oder ich weiß nicht
das wie. Wechselt sich mal,
das wechselt sich immer wieder den Namen. Das Sacré Cœur war der Laden, wo dann 1973 schon die erste Drogentote war, die Beate, die damals da gestorben ist. Und dann ein Teil, auch mein Schwager, damals ausgestiegen ist, weil sie gesagt haben, harte Drogen haben wir nichts mit zu tun, weiche Drogen ist in Ordnung, harte Drogen wie Heroin und ich weiß nicht was, kommen hier nicht rein. Und da konnte ich durchsetzen und die sind dann auch aus Protest ausgestiegen. War damals so eine Tisch, eine Disco auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Teestube, wo man Schach spielen konnte, wo Zeitungen auslagen und man auch so Anarcho-Zeitungen, alles Mögliche lag da aus. Hat mich damals nicht so ganz viel interessiert, sondern eher so dieses, das Atelier Bird Club Matamouf auf der Märkischen Straße unten, super, da habe ich zum ersten Mal FIFA gespielt. Also es war alles, also damals war wirklich so ein Aufbruch, 68, 69, 70, 71. Und 1971 war dann auch die erste große öffentliche Aktion, der Rote Punkt in Dortmund. Die Fahrpreise waren enorm gestiegen und die Leute gingen auf die Straße, um sich dagegen zu wehren, haben die blockiert. Und nach Jahrzehnten waren wieder rote Fahnen auf der Straße zu sehen. Das heißt, auf einmal waren da auch irgendwelche komischen Gruppen, wie Rote Garde, KPDML Roter Morgen, KPDML Rote Fahne, KPDML Bolschewistische Linie, KJVD, KPDA0, die Gim, Spartakus, KSB, DKP, MSB und wie sie alle hießen. Diese Gruppierung haben sich alle 1968, 69 gegründet, kam zum Teil aus Berlin. In Berlin gab es die PLPI, Proletarische Linke Parteiinitiative. Und die hat gesagt, Jungs, Studium, scheißegal, ihr müsst in die Betriebe. Hösch war damals Septemberstreiks, große Streikwelle in Dortmund 1969, die ohne Gewerkschaft autonom von den Arbeitern initiiert worden ist und auch Erfolg hatte. Und das war das Signal für die Studenten, die revolutionär waren, aus Berlin nach ins Ruhrgebiet zu kommen, nach Dortmund-Bochum und hast du nicht gesehen, in die Betriebe rein, um die Arbeiter zu orientieren und möglichst schnell hier einen kurzen Prozess mit Kapitalismus zu machen. Da hatten wir in ganz kurzer Zeit jede Menge kommunistischer Gruppen, die sich zum Teil an China, Albanien orientierten und aber auch wie die DKP an der DDR, an Russland. Und da gab es natürlich böse Auseinandersetzungen. Ich sage mal, die ganzen Spontis, die waren alle eher bei den ML-Gruppen. Das war so ein Durchlaufen. Da waren viele Menschen, die hinterher auch eher zu anarchistischen Gruppen oder libertär waren, die waren irgendwie im KJVD oder KV, in diesem kommunistischen Oberschülerverband oder kommunistischen Jugendverband. Und da waren sie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr und dann hatten sie die Schnauze voll und dann haben gesagt, nee, auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr, kurze Haare schneiden und Bleistift marschieren. Ich habe eigentlich, und kiefen will ich auch noch, das durfte man damals nicht. Und 1973 war dann das Eridobert-Haus, das war das erste freie besetzte Jugend, das erste freie Jugendzentrum. Es gab so eine freie Jugendinitiative, Zentrumsinitiative, da waren Schüler, Lehrlinge vor allem drin. Und die haben dann nach einer Musikveranstaltung oben am Borchplatz ein Haus besetzt. Das gehörte damals der Kirche. Genau an dem Vinzenzheim, dieser Mädchenknast, der damals auch wirklich Mädchenknast war, haben ein freies Jugendzentrum gemacht. Und das war dann so zum ersten Mal, dass so Hallo war. Die hatten eine Teestube eingerichtet, Musikgruppen gemacht, eine Werkstatt, eine Zeitung gemacht, Nachbarschaftshilfe, Kinderarbeit, Mopeds repariert, ne, hatten eine AG über Bundeswehr und eine AG Solidarität gegen politische Unterdrückung, haben also in diesem Haus ungefähr eine Woche, 10 Tage haben sie das besetzt, die Nachbarn kamen rüber mit Möbeln und Wurst und was zu trinken und hast du nicht gesehen, hat super eingeschlagen und dann hat natürlich die Vinzenz, das Vinzenzheim, die Katholen in Dortmund haben dann gleich das direkt räumen lassen am 12. November 1972. Ziemlich brutal. 9 Jugendliche sind dabei verhaftet worden. Am gleichen Abend ist ein neues Haus besetzt worden bei einer Aktion. Das dann am gleichen Abend auch, haben die wohl richtig rumgeprügelt und die Jugendlichen da wirklich und auch 5. Festnahmen gemacht. Das war an der Borsigstraße, ein leerstehendes Haus. Beide Häuser gleich zugemauert. Und danach haben sich die Jugendlichen im Fritz-Henslaus getroffen. Und im Fritz-Henslaus haben sie dann vom Fritz-Henslaus, da sollten sie auch rausfliegen, konnten sie aber durchsetzen. Damals waren da auch noch ein paar gute Leute da im Henslaus, die das halt geleitet haben. Und da haben sie sich regelmäßig getroffen und weiterhin für Aktionen gesorgt. Die hatten eine Musikgruppe, die haben jeden Samstag in der Innenstadt Lieder gespielt. Haben versucht, weiter mit der Stadt Dortmund für ein freies Jugendzentrum zu verhandeln. Das ist dann missglückt, ne, als im Januar die Musikgruppe in der Innenstadt Jugendamtsguru Köster und Sandlebe als Puppen am Laternenfall aufhängten, bricht die Stadt die Verhandlungen wieder ab. Mit diesen Jugendlichen keine Verhandlungen. Das waren so Aktionsformen, die natürlich absolut nicht gingen. Samtliebe war damals noch nicht Oberbürgermeister, sondern noch Verkehrschef, also Chef der Verkehrsbetriebe, ist dann kurz darauf Oberbürgermeister geworden. Hat auch immer gutes Feindbild abgegeben. Rywotzki war damals Polizeiminister in Dortmund, also Polizeipräsident in Dortmund. So, und der Fritz Rywotzki, haben wir erst später erfahren, der hat erstmal volle Pulle gegen die Jugendlichen geschossen. Der hat die Demos aufgelöst, der hat die verhaften lassen, der hat richtig reinknüppeln lassen. Und der war bei den Roten Kämpfern. Rote Kämpfer war eine rätekommunistische, autoritäre Gruppierung, auch die viel Widerstand im Dritten Reich geleistet hat. Und dann habe ich ein Buch von den Roten Kämpfern in der Hand, da steht hinten seine Biografie, wie toll er den Widerstand bei den Roten Kämpfern geleistet hat. Und da fiel mir echt die Kinnlade runter. Solche Biografien, wie gesagt, gab es dann auch. Menschen, die vor 33 und vor allen Dingen auch richtig aktiven Widerstand im Dritten Reich gemacht haben, die auf einmal Polizeipräsident werden und den Knüppel gegen Jugendliche schwingen, die im Freies Jugendzentrum wollen. Da gab es auch zu den ersten großen Auseinandersetzungen zwischen diesen ML-Gruppen und irgendwelchen Libertären. Wie gesagt, haben wir auf euch genau, haben wir keinen Bock. Haut ab. Was habt ihr im Freien Jugendzentrum verloren? Ne? Und da kam es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen diesen eher libertären Jugendlichen, das waren Jungarbeiter, Schüler, die gesagt haben, auf euch haben wir keinen Bock. Da war Pibude damals bei, ist der noch ein Begriff? Pibude auch nicht. Okay, von Cochise, ist Cochise ein Begriff? Auch nicht. Okay, Mendelin, Cochise, das waren damals so die Anarcho-Gruppen in Dortmund, die auch Musik gemacht haben. Bundesweit eigentlich auch, jetzt kann man noch viele CDs von denen kaufen, Anarchie jetzt oder nie, dieses Lied. Okay, die waren damals dabei, die haben auch schon 1973 den Schallplatte im Trikon Verlag gemacht. Das war eine 33er Single, also muss man auf 33 abspielen, mit einem Textheft dabei, zum Erich Dobberthaus. Den Cody Köster an den höchsten Apfelbaum und so Lieder, Pit Budo und sein Schamalen Ding. Es gab dann, wie gesagt, außer diesen ganzen ML-Gruppen, hat sich eine breite Bürgerinitiativenbewegung in Dortmund etabliert. Es gab Ende der 70er Jahre eine bunte Liste, die davon gerne profitieren wollte. Es gab dann auch schon Grüne, die Aktion Zukunft und andere rechte Gruppierungen, die sich alle Grün nannten. Es gab einen Arbeitskreis Dortmunder Initiativen, da waren diese Arbeitersiedlungsinitiativen alle drin. Wir hatten fast, also damals sollten alle Arbeitersiedlungen platt gemacht werden. Und viele Arbeitersiedlungen, die es heute noch gibt, die haben wir dazu zu verdanken, dass sich die Anwohner, also halt die Bewohner, dagegen gewehrt haben und gegen den Abriss gekämpft haben. Und einige haben gewonnen, einige haben verloren. Es gab in Dortmund, Mitte der 70er Jahre, 1976, 77, so um die 150 bis 200 Bürgerinitiativen. Das waren meistens so Ein-Punkt-Initiativen. Es gab also Schwule, es gab Zentren wie die ESG, also die evangelische Studentengemeinde, wo man sich getroffen haben. Es gab Kultur, es gab also im kulturellen Bereich ganz viele Initiativen. Es gab dann eine zweite Besetzung, das Wischling. Da waren fast nur von Libertären besetzt. Wischling ist heute ein Stadtteil in Dortmund, aber da war mal ein freies Kulturzentrum, was auch von der Volkshochschule unterstützt worden ist. Dann hinterher besetzt war, weil die Mietverträge nicht mehr verlängert worden sind und dieser komische Park, den wir da heute haben, existiert. Das ist dann besetzt worden und natürlich auch wieder mit Polizeigewalt geräumt worden, abgerissen worden. Und danach gab es 1982 den Heidehof. Also Erich Dobberthaus, Wischling, Heidehof, das sind diese drei Stationen der Linkslibertären in Dortmund, wo sie versucht haben, so etwas wie ein Zentrum zu organisieren, wo sich das ganze Leben, also wo, was ein Zentrum ist, wo sich vieles von ausgehen kann und wo man auch eine Lebensgemeinschaft leben kann. Gut, es gab damals wirtschaftliche Betriebe, das Café Schaumereinwittert in der Siegfriedstraße, kennt das Grasberg, die ersten Körnerläden entstanden. Es gab die Berufsverbote, meine Lehrerin sollte Berufsverbot bekommen, Ingrid Jansen, meine Klassenlehrerin, da haben wir einen Schulstreik gemacht, 1975, 76. Wer was auf sich hielt, ist damals zur Bundeswehr gegangen, um antimilitaristische Arbeit innerhalb der Bundeswehr zu machen, sind viele Genossen verreckt. Ich Gott sei Dank nicht. Da haben wir noch eine Spunti-Zeitung innerhalb der Kaserne gemacht, drehen wir den Spieß um in Flensburg damals. Es gab eine starke Umweltschutzbewegung, also eine Anti-AKW-Bewegung. In Dortmund war da sehr die Graswurzel, also die Graswurzler, der Theo Hengesbach, ist der noch ein Begriff? Theo Hengesbach war der Graswurzler in Dortmund, der auch, Graswurzelbewegung ist heute ein Begriff. Die Zeitung gibt es da noch, die gleichnamige. Das waren antimilitaristische, gewaltfreie Menschen, die sich auch sehr libertär gesehen haben, auch anarchistisch. Ist heute noch die auflagenstärkste anarchistische Zeitung in Deutschland. Kommt in Münster raus. Und der Theo Hengsbach hat hier diese gewaltfreien Gruppen organisiert in Dortmund. Der kam eigentlich aus der Landjugend, ist in Hamm, bei Hamm, in Üntrop ist er aufgewachsen. Und da ist nun mal das AKW gekommen, der THTR. Und da hat er sich dran radikalisiert mit seiner Landjugend. Und hatte dann eben auch von den Gaswurzlern hatte er Kontakt. Und hat dann hinterher den Strobo in Dortmund, den Stromboykott. Sagt das noch was? Der Strobo ging maßgeblich auf die Gaswurzler zurück, die gesagt haben, jeder behält 10% seines Strombeitrags zurück. Weil das ist ungefähr das, was sie für die Atomindustrie ausgeben. Und weil wir die nicht finanzieren wollen, halten wir die zurück. Das waren 250 Haushalte in Dortmund, die da mitgemacht haben beim Strobo. Hinterher war es der Strompfennig nochmal ein neuer Versuch nach 1981, 82, das nochmal neu zu initiieren. Da waren die Graswurzler super aktiv. Also gerade dieser Theo Hengesbach, wo der gestorben ist, der ist inzwischen gestorben vor 3-4 Jahren. So eine volle Kirche, der war katholisch. Als Anarchist katholisch ist heute wieder in der Diskussion Christen und Anarchismus. Gibt es ein ganz brandneues Buch im AV-Verlag. Auch so ein Tolstoianer eigentlich mehr, also sehr gewaltfrei und die Kirche war voll. Da waren die 500 Leute oder so, weil er eben super Ausstrahlung hatte und auch diesen ganzen Kreuzviertelverein mit nach vorne gebracht hat. Also er war auch so ein Bürgerinitiativen-Mensch, der ganz, ganz viel bewegt hat in Dortmund. Die Falken in Dortmund waren ganz wichtig nochmal, da waren die ganzen Spontis drin. Da waren die Spontis alle drin, die haben dann auch sowas wie einen alternativen 1. Mai gemacht, schon 1979. Die haben ganz viel angerudert. Also die ganzen anarchistischen Genossen, die hatten irgendwie alle was mit den Falken zu tun. 1979, 80 sind die Falkengenossen, die eigentlich so eine libertäre Haltung haben, alle ausgeschlossen worden. Also kam eine große Ausschusswelle innerhalb der Falken in Dortmund und dann waren ganze Ortsverbände waren dann platt bei den Falken. Und heute ist das eher so eine, kenne ich kaum, die sieht man kaum noch, die Falken. Im Erich-Dobbert-Haus, dieses erste besetzte Jugendzentrum, da gab es dann auch ein Info der Parteilosen, das hieß also Info der Parteilosen. Und später gab es noch 1974 dann Komplott, das war die erste, sag ich mal, anarchistische Zeitung. Die hatte zwei Nummern, aber schon auf Setdruck, super, 50 Pfennig gekostet, A4, Auflage 1000 Stück, immerhin. Das waren so Nachwehen aus dem Freien Jugendzentrum, aus dem Kampf fürs Freie Jugendzentrum, wo sich Menschen sich dann auch schon als Anarchisten irgendwie verstanden, sich zusammengefunden haben und diesen Komplott rausgebracht haben, diese Zeitung. Da war ein großes Plakat zum Tod von Jan Karl Raspe drin zum Beispiel. Also die hatten auch keine Berührungsängste mit der RAF oder 2. Juni. Das war damals alles so ein Underground, sag ich mal. Ne? Verstanden sich aber dezidiert als Anarchisten, da war Ulla Karasch bei, Piet Budde und so Leute, die auch heute noch ein bisschen mal hier und da gesehen werden. Erst 1977 kam es zur Gründung der FAU in Dortmund. IV ist das damals, Initiative Freie Arbeiterunion. Die haben versucht tatsächlich anzuknüpfen und wollten eine anarchistische Gewerkschaft in Dortmund gründen. Dortmund war ganz wichtig für die FAU, weil hier der dritte und vierte Kongress im 1979 und 80 abgehalten wurden, weil hier das Nationalkomitee zwischen 1978 und 1979 angesiedelt war. Die Dortmunder Genossen haben das Nationalkomitee gemacht. Die Zeitungsredaktion 1980 bis 1984 hier ihren Sitz hatte, die direkte Aktion hatte in Dortmund ihren Sitz, wurde von den Genossen gemacht, haben sich mit uns den Klüngelkerl-Laden geteilt. So einmal im Monat haben wir mit der FAU gekegelt, FAU gegen Klüngelkerl. Das wäre immer ganz witzig. Ich lese mal kurz vor, weil das so ungefähr sagt, die haben so nach Januar, Februar 78 haben die mal so eine Art Bericht gemacht, was ist mit uns los? Der ist zeitlos. Wir waren sehr darum bemüht, möglichst schnell eine starke Gruppe in Dortmund zu schaffen und hatten innerhalb kurzer Zeit 12 Leute zusammen. Inzwischen aber mussten wir den Unterschied zwischen einer Ansammlung von 12 Leuten und einer Gruppe von 12 Leuten erkennen. Da die Genossinnen mit den unterschiedlichsten Erwartungen und Vorstellungen in die Sache einstiegen, ließen sich organisatorische und innerliche Probleme nur schwer lösen. Hinzu kam, dass einigen Leuten nicht klar war, dass organisierter Anarchismus mehr ist, als abends mit einem schwarzen Halstuch durch die Gegend zu laufen. Daher blieb fast alle organisatorische Arbeit an zwei Leuten hängen, die dann natürlich mit der Zeit die Gruppe majorisierten. Statt auf einem innerlichen Konzept klare praktische Arbeit zu leisten, wurde ständig alle möglichen Probleme zerredet. Selbst Leute, die sich anfangs so begeistert über die FAU geäußert hatten, wohl deshalb, weil es was Neues war, fanden es dann doch bequemer, bei ihrem Bob-Prinzip zu bleiben. Es ist eben ein Unterschied, ob man sich in einer fertigen Organisation anhängt oder ob man mit einigen Leuten diese Organisation erst aufbauen muss. Weiter schreiben sie, nach einigen heftigen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf sich einige Leute verabschiedeten, haben wir inzwischen zu einem neuen Anfang gefunden. Zurzeit sind wir etwa 7 Leute, davon 2 FAU-Genossen, die Tatsache eingetreten waren, die sich zunächst einmal als libertäre Gruppe im weitesten Sinne verstehen und die auch verbindlicher zusammenarbeiten wollen. Einige Leute machen Knastarbeit. Für Anfang Februar ist eine Mahn- und Klebeaktion gegen Parlamentarismus und Staat etc. geplant. Außerdem bereiten wir die CNT-Veranstaltung in Dortmund vor. Wir wollen dies intensivieren, vielleicht bestehen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Alles in allem kann man sagen, dass wir aus diesen Auseinandersetzungen gestärkt hervorgegangen sind. Künftig werden wir also beim Ansprechen von neuen Leuten überlegter vorgehen. Das ist ein, wirklich, das zieht sich jetzt eigentlich durch, dieses, was da stand. Ich weiß nicht, wie das heute mit der Anarchistengruppe Dortmund ist. Ich glaube, ihr habt das viel besser angepackt, soweit ich das beurteilen kann. Also das zieht sich tatsächlich vor. Ich habe auch eine Austrittserklärung, aus der will ich jetzt nicht vorlesen. Ich sag mal, was die so 1983 gemacht haben, hier ist ein Flugblatt mal von der FAU aus ihren frühen Jahren. Die haben dann am 3. und 10. und 17. Februar im wöchentlichen Abstand Veranstaltungen gemacht. Einmal Freiheit mahnt es aus den Grüften, die der Zukunft Kämpfer decken, also libertäres Gedichtgut, vorgetragen von Jochen Elz. Am 10. Februar war der Organisation des Anarchie dran und am 17. Februar 1 Kilo Dynamit, liegt mehr als ein Berg von Stimmzetteln, historischen aktuelle Betrachtungen zu Parlamentarismus und Wahlen. Damals haben sich in der GI, in der Gefangeneninitiative in der Brunnenstraße getroffen. Die haben auch laufend ihr Ladenlokal umorientiert. Also waren erst bei den Spaniern drin, dann im Klüngelkerlbüro, dann bei der GI und ist heute aufgelöst in Dortmund. Ne? Seit einiger Zeit gibt es keine FAU-Gruppe mehr in Dortmund.
GE ist Gefangeneninitiative in Dortmund, die gibt es heute noch in
Dortmund. Das Hörde. Ist, die haben den Buchladen, ja. Wie heißt der noch? Schwarz-Rot. Hast du nicht gesehen? Ja. In der Hermannstraße. Kriegt man gute Bücher.
Schwarzer Stern.
Schwarzer Stern. Schwarzer Stern in der Hermannstraße, wie konnte ich das vergessen? Ja, bei den Grazwurzeln hat sich die Bezugsgruppe Unkraut angesiedelt. Das war Friedrich Rösner. Friedrich Rösner ist heute Friedrich Fuß. Der hat geheiratet, heißt jetzt Fuß. Damals dieser Rösner ist heute Bezirksvertreter der Grünen in Innenstadt West und ist da der Obermensch, der da, also der Bezirksvorsteher sogar. Und er sieht mich inzwischen. Aber damals war er noch ganz Graswurzel und war bei dieser Gruppe Unkraut dabei. Sie haben hier dieses Heft Bolo Bolo, muss man wirklich mal gelesen haben. Ist so eine, wie organisiere ich Gesellschaft anders? Und sind damit damals fürchterlich auf Nerven gegangen. Alle, die irgendwie was mit Anarchismus zu tun haben wollten, die haben die Bolo Bolo erschlagen. Also Friedrich Rösner hat eine ziemlich, der war Offizier bei der Bundeswehr, hat dann irgendwann gesehen, dass das alles Mist ist mit dem Krieg, ist dann, glaube ich, FDP eingetreten und hat auch gemerkt, dass das auch eine blöde Partei ist, hat dann auf Anarchismus gemacht, hat dann in den Grünen, ist dann in den Grünen eingetreten, hat in Dortmund eine Arbeitsgruppe Anarchie bei den Grünen gegründet, die bundesweit für Furore sorgte, weil wo gibt's das? Ne? Da haben wir es noch. Sein Einladungsschreiben, das waren auch so, weiß ich nicht. Also im Bundespecht und damals in den grünen Seiten hatten sie dann seitenlang Anarchismus bei den Grünen, weil die waren ja auch basisdemokratisch und da sollten immer die Vorstände rotieren damals. So eine Idee hatten die ja. Und Standbein ist außerparlamentarische Bewegung und das Spielbein ist das Parlament. Solche Sachen gab es alles bei den Grünen und deshalb haben sich ganz gut aufgehoben gefühlt mit einer anarchistischen Arbeitsgruppe innerhalb der Grünen und heute sind sie total aufgesogen und siezen mich. Ist ganz spannend. Kann man eine Veranstaltung zu diesen Grünen machen, also zu diesen grünen Anarchisten, die tatsächlich also schon ganz, ja okay, sind alle in der Versenkung verschwunden. 1984 kam es dann zu einem ersten großen Treffen. Der Klüngelkerl hatte damals ab 1983 dafür geworben. Ein Treffen aller Dortmunder Anarchistinnen und Antiautoritärer. Dortmund und Umgebung. Das ist dann stattgefunden im Abraxas. Das war damals eine Kneipe in Klei. Die hatte ein riesen Außengelände und hatte auch ein riesen Innengelände. Das ist sehr gut vorbereitet worden vom Klüngelkerl. Also in jedem Klüngelkerl stand dann irgendwie ein Aufruf und hast du nicht gesehen. Und dann waren da auch Tatsache, wieder erwarten, über 150 Leute. Und da dachten wir, Jupidu, astrein, endlich alle Libertären aus diesen ganzen Bürgerinitiativen, diesen ganzen Selbsthilfegruppen und diesen Ein-Punkt-Bewegungen in Dortmund, endlich sitzen wir mal zusammen und können mal überlegen, wie man in Dortmund auch nicht nur an Masse gewinnt, sondern wirklich auch was auf die Beine stellen kann. Als irgendwie zusammenhängender libertärer Haufen. 150 Leute, da waren aber wirklich von diesen Bolo-Bolo-Leuten, ne, über den Michael Brinkis, der damals diese Geschichts-AG mitgemacht hat, bis hin zu Rätekommunisten, die da waren, war da wirklich alles vertreten. Eine ganz breite Masse. Wir hatten verschiedene Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe Gewalt, das gewalttätig geknallt, weil da eben diese ganzen verschiedenen, also ist, was nie ein Problem war in der anarchistischen Bewegung, eigentlich nie ein Problem, dass man das stehen lassen konnte. Gut, der eine hat dann mal irgendwo zugelangt und der andere eben nicht. Das war, ist eigentlich nie ein großes Problem gewesen. Die FKAD, die Föderation Kommunistischer Anarchisten, hatte schon im Kaiserreich hatten die ein zerbrochenes Gewehr bei sich. Die haben quasi dieses zerbrochene Gewehr, was heute alle möglichen Pazifisten auch kennen und auch tragen, das ist eigentlich alles ein anarchistisches Zeichen. Die haben das im Kreis, das zerbrochene Gewehr, war ein anarchistisches Zeichen. Das heißt also, die Mehrheit der Anarchisten waren eh pazifistisch. Oder gewaltfrei, sage ich mal. Also zumindest gewaltfrei. Es gab eine Minderheit, die dann immer noch gesagt hat, okay, man muss auch die Ärmel hochkrempeln. Aber die haben ja gesagt, wir wollen keine neue Diktatur. Ne? Da unterscheiden wir uns auch von den autoritären Sozialisten. Ne? Sondern wir wollen eine Gesellschaft, die eben nicht auf Blut aufgebaut ist. Und anders kann es gar nicht gehen. Und haben sich dann eben, also da kam auch die Tendenz eben des Gewaltfreien her. Obwohl das auch nicht immer ganz stimmt. Aber ich sag mal, es ist so eine Richtlinie. Und da hat es immer geknallt. In der Frage hat es geknallt. Da lese ich dann noch eine kleine Sache zu. Das Ganze ist dann, hat dann dreiviertel Jahr im Schokolada, das war mal eine Kneipe in Dorsfeld, waren immer wöchentliche Treffen oder zweiwöchentliche Pläne. Die Arbeitsgruppen haben sich auch wöchentlich getroffen. Es gab eine Ladenarbeitsgruppe, die wollten ein Ladenlokal machen, damit man endlich mal auch ein Zentrum hat, wo man zusammenkommen kann und was auch nach außen vielleicht abstrahlt. Tja, das ist dann irgendwann in der Versenkung verschwunden, im Klüngelkerl. Im März 1985 hat dann der Werner was geschrieben. Liebes Anarcho-Plenum für die Überreste. Seit deiner Gründung im Abraxas verfolge ich dein Wirken unaufmerksam, aber mit viel Wohlwollen. Und ich denke, es ist nun an der Zeit, dir meine Dienste anzubieten. Du bist wirklich genauso, wie ich es mir wünsche. Du hast eine Ladengruppe und niemand, der etwas mit einem Laden anfangen könnte. Du weißt, dass es falsch ist, in die Parlamente zu gehen, weil nur die Bewegung es bringt. Und weil es keine Bewegung gibt, hast du erkannt, dass die Anarchisten vor allem auf ihre Eigenständigkeit achten müssen. Du beteuerst, dass die Differenzen unter den Anarchisten gar nicht so groß sind, wie die meisten meinen, und kannst sie noch nicht einmal benennen. Deshalb hältst du es für umso dringender, sie auszudiskutieren. So triffst du dich alle 14 Tage und beschließt, das nächste Mal inhaltlich zu werden. Vor allem ist dir deine unbedingte Notwendigkeit bewusst, denn wie sonst soll man auf eine Idee kommen, wenn man sich nicht voll auf den organisatorischen Rahmen konzentriert, indem man sie diskutieren könnte, ob man sie hätte. Wenn man sie hätte. Ob ich deinen Anforderungen gewachsen bin, ein Blick auf meine Referenzen dürfte ich überzeugen. KSV Münster aufgelöst und so weiter, dann kommt seine eigene Vergangenheit. Und er sagt, er macht gerne mit, ich löse euch auch gerne mit auf, Anruf genügt. Das heißt also, das war eine eigentlich super Zustandsbeschreibung, weil man hat sich immer getroffen, irgendwie hat man sich als Anarchist, definiert. Das war nach der Zeit des Häuserkampfs, ne? Nach den Besetzungen, nachdem auch die Autonomen in Dortmund einiges auf Fuß gefasst haben, die eher ja, so marxistisch orientiert waren. Und da war schon ein großes Bedürfnis danach, irgendwas zu tun. Aber es hatte keiner eine Handlungsebene. Die ganzen Arbeitsgruppen, die haben sich wirklich zugequatscht. Zum Schluss blieben da so 20, 25 Leute, die sich gegenseitig zugetextet haben, wo der eine besser wusste als der andere. Und es ist eigentlich nichts, nicht eine Aktion von dieser Gruppierung, obwohl die in drei, vier Jahren Bestand ausgegangen. Sondern man hat sich innerlich zerquatscht. Obwohl Geld da war, die Latista kennt ihr heute noch, die Kneipe. Die italienische Kneipe gibt es heute auch an der Märkischen Straße von Renato und Miro. Ich glaube, die machen die heute noch, sollte ein Kollektiv werden, aber keiner wollte mit ins Kollektiv einsteigen, also haben wir sie als Privatperson gemacht. Die haben damals Gelder aus der Kneipe in diese anarchistischen Sachen reingesteckt. Der Bruder von dem Miro war in den Roten Brigaden, hatte da einen Prozess in Italien und hat erst gedacht, er sammelt Spendengelder für die Prozesskosten und hat dann gesagt, nee, da stecke ich alles vor Ort in die Bewegung. Und es war fürchterlich. Also über diese eine Sache lohnt sich vielleicht mal wirklich einen eigenen Abend zu machen. Dieser Zerfall des anarchistischen Plenums 1984 in Dortmund, weil da kann man sehr gut dran sehen, wie sowas ruckzuck sich auseinanderdividieren kann. Die haben dann so einen Anarcho-Rundbrief noch rausgegeben. Danach kam noch die Gruppe Ungültig, vielleicht zwei Sätze dazu. Union nicht.
Union nicht genug überdachten Lächelns trotz innerer Genialität.
Super, Frank. Existierte von April 84 und hat sich zur Bundestagswahl aufstellen lassen. Einfach als so eine Fake-Partei. Da gibt es ein super Buch über der Brüller.
Der Brüller.
Alle, die Rang und Namen haben, irgendwie waren damals dabei. Zum Teil auch in der FAU waren und da aber auch schon wieder sich von distanziert haben oder in irgendwelchen autonomen Kneipenkollektiven und dem Suffrönten. Die haben sich dann aufgerafft und nochmal so ungültig gemacht, die dann hinterher quasi nicht so zu den Wahlen, die konnten die mit ungültig antreten, weil der Name war zu lang. Und da haben sie gesagt, nee, das heißt jetzt Liste Dirk Wittke. Und dann haben die gesagt, nee, so wollen wir gar nicht antreten, haben dann noch zum Wahlboykott aufgerufen, ihre eigene Liste. Das Buch ist ganz klasse, das handelt davon. Der eine oder andere hat zwar noch ein Bücherregal. Ich glaube, es gibt davon noch 10 oder 20 Käufe zu erwerben. Genau, das war auch zur Bundestagswahl 86, haben sie sich eben gegründet, haben die Unterschriften gesammelt, haben ein Parteiprogramm gemacht und haben auch für Furore in der Presse gesorgt. So als wirklich Nonsenshaufen, der aber doch eine Menge, bewirkt hat. Also die einen oder anderen kamen da wirklich zum Nachdenken und der hat wieder Sachen durchgetreten, die schon lange nicht mehr diskutiert werden. Was überhaupt nicht gelungen ist, ist auch weder in Dortmund noch anderswo, das habe ich gerade schon erzählt, dass die Altgenossen irgendwelche Erfahrungen an die neue Generation weitergegeben hätten. Da war ein absoluter Bruch. Das ist eins der ganz, also ich glaube, das war in ganz Deutschland so. Das ist nicht nur Dortmund, das war überall so. Also in ganz Deutschland war tatsächlich so, dass da kaum Kontakt bestand. Und hinterher sogar große Aversionen bestanden. Die waren alle schmutzig, die jungen Anarchisten, die sich so nannten, die haben irgendwie nicht richtig gekleidet. Da waren schon kulturelle Unterschiede ersten Grades. Die haben Leute unterbrochen, statt sie ausreden zu lassen. Die haben nicht auf Stühlen gesessen, sondern auf Matratzen. Das war eine völlig andere Welt als die Welt der Genossen, die schon in Weimar aktiv waren. Und in ganz, ganz wenigen Fällen in Deutschland überhaupt ist es dazu, zu einer Vermischung gekommen.
Köln zum Beispiel.
In Köln, es gab ein paar, also die Befreiung, das war eine Zeitung, die der Huppertz hat hier rausgegeben. Und die ist quasi von den Jungen, die sind mit eingestiegen, die jungen Anarchisten, aber auch der Huppertz, der hat irgendwann genervt aufgegeben, der ist auch 77 gestorben, der hat dann irgendwann sowieso alles abgegeben. Also ein Vorläufer der FAU war das eigentlich, diese Befreiung hat auch für die FAU sehr stark geworben, für eine anarcho-syndikalistische Gruppierung.
Und dieser Heinrich Medetzky, der...
wir können es an einer Hand abzählen. Können wir es drauf ein? Gut. Ja, das ist wirklich, also das eine, es gab keine Staffelübergabe. Ne? Also es gab wirklich einen Bruch in der anarchistischen Bewegung in Deutschland. Und die sich dann nach 1970 Anarchisten nannten, konnten damit oft gar nichts anfangen. Ne, die wussten irgendwie, ist das was gegen Staat und das ist was ganz Radikales. Oh ja, das hört sich erstmal gut an, da mache ich irgendwie mit. So kam ich da auch eigentlich hin. Ne? Also ich glaube, viele, die damals in den 70er Jahren irgendwie zum Anarchismus kamen, die kamen über so eine Schiene. Die kamen jetzt nicht, weil sie von Altgenossen an die Hand genommen worden sind oder irgendwie von der Ideologie überzeugt worden war, sondern weil es einfach irgendwie sich gut anhörte, Anarchist zu sein. Ne? Deshalb waren die Anarchistischen immer relativ kurzlebig. Weil es hat am Anfang immer viel Spaß gemacht, man hatte auch Aufsehen, ne? Aber es war so ein Durchlaufding. In der FAU, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren schon. Da sind heute, also der Mensch, der Ende der 70er Jahre in der FAU tätig war, der ist Banker geworden. Also der hat dann alles ganz abgeschworen. Andere Leute sind zu MG gegangen. Ne? Die haben gesagt, mit dem Haufen kann ich halt, ich brauche bessere Strukturen. Ne? Noch andere haben sich völlig entpolitisiert. Also es waren viele in der FAU oder in anarchistischen Gruppierungen oder in der Graswurzelbewegung oder in irgendwelchen, die sich auch dem Anarchismus verpflichtet fühlten. Die sind alle sang- und klanglos nach kürzester Zeit oft tatsächlich untergegangen. Es ist nicht eine Kontinuität in Dortmund geblieben.
Das Problem war
also vielleicht Piet Budde, kann man sagen. Kennt ihn jemand überhaupt? Drei Leute, okay. Also Piet Budde war in den 70er Jahren total aktiv in Dortmund, hat viel gemacht. Auch innerhalb der Falken, in den Falken damals gab es starke anarchistische Tendenzen. Da waren ganze Ortsvereine, die da so hinschwanken. Dann gab es eben diese gewaltlosen Anarchisten, ne? Also diese Graswurzler, die es heute ja auch noch gibt. Die hatten immer mal wieder Gruppen in Dortmund. Ne? Und hinterher die Anarcho-Syndikalisten, die sich irgendwie gesagt haben, die Betriebsarbeit ist das, was uns irgendwie alle interessieren sollte. Und da sind so viele Leute in der Zeit durchgegangen. Ich glaube, da ist nicht einer mehr, der so aus den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre, ist nicht einer mehr dabei, der... Und für viele war es eben so ein Sport, ne? Jo, das hört sich gut an, Anarchismus, das hat was und damit ist das eben auch in sich eigentlich zusammengebrochen, immer jede Bewegung. Die FAU heute gibt es ja auch nicht mehr in Dortmund, die hat ja auch ihr Dasein eingestellt, nachdem es eine der ersten Gruppen bundesweit waren, die in Dortmund sich aufgestellt haben. Auch eine ganze Zeit lang war in Dortmund, wie heißt nochmal die FAU, also war die Organisation der FAU, die Geschäftskommission angesiedelt, meine Güte. Und der ganze Apparat ist von Dortmund aus initiiert worden und sie sind dann 1983, 84 in sich auch zusammengebrochen, kann man sagen. Und immer wieder neu versucht, immer wieder eine neue Ortsgruppe zu machen. Betriebsarbeit ist eben nicht so fröhlich und da muss man auch wirklich fragen nach dem Sinn und Unsinn dessen. So, wir haben jetzt, ich habe eine halbe Stunde länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Es gibt heute noch in Dortmund, also es gibt immer noch so Reste aus den 70er Jahren, aus den 70er, 80er Jahren. Das ist die GI, die Gefangenengruppierung in Hürde, haben die jetzt immer noch ihre Hütte, betreuen Gefangene, da kann man als Mithaftentlassen wohnen. Es gibt jetzt hier die Initiative wieder. Eine FAU gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Es gibt noch Einzelleute, die FAU-Mitgliedschaften haben in Dortmund. Aber von einer geschlossenen anarchistischen Bewegung in Dortmund kann man derzeit, glaube ich, auch kaum reden. Es gibt immer noch viele Graswurzelbezieher, diese Zeitung, diese Gras, also die sich dem auch verpflichtet fühlen. Das waren in Dortmund auch einige Pfarrer sogar, die mit dabei waren, weil es eben eine gewaltfreie, libertäre Gruppe war. Aber da wisst ihr wesentlich besser Bescheid, als ich, was sich heute so tut. Die FAU, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Das Ganze ist ein ganzes Stück weit in sich zusammengebrochen. Vielleicht wichtig war der Klüngelkern noch. Ich weiß nicht, wer dieses famose Blättchen noch kennt. Eine über elf Jahre erscheinende Zeitung in Dortmund. Das ist die letzte, die auch, sage ich mal, einen libertären Anspruch hatte, die auch immer wieder für libertäre Themen gesorgt hat, wo undogmatisch eben auch alles veröffentlicht werden konnte in diesen Blättern. Okay, ich glaube, das ist erstmal ein Punkt, ich habe viel zu viel geredet. Wer ist denn in Dortmund schon hier dabei und kann sagen, okay, die letzten 10 Jahre weiß ich, was so Gruppierungen in Dortmund gemacht haben. Gibt es hier jemanden, der länger als 10 Jahre, außer du? Keinen, ne? Das ist immer das Problem gewesen, immer. Das heißt, es war immer in Dortmund so ein Durchreichen. Die Genossen kamen, die Genossen gingen. Die eine Gruppe kam, die nächste Gruppe ging. Also man hat sich so gegenseitig die Hand gegeben und gesagt, ja, und dann hat man Familie oder einen Job bekommen oder irgendwas und dann hat man irgendwann frustriert die Brocken hingeworfen. Es gab und gibt immer noch viele libertäre Bewegungen in Dortmund, das ist einfach so. Die GI gibt es immer noch, diese Knastgruppe. Es gibt sowas wie die Geschichtswerkstatt, die sich einmal im Monat nur noch trifft. Es gibt immer noch eine Menge Leute, die irgendwie libertäres Denken, glaube ich, also versuchen umzusetzen. Und man ist oft erstaunt, wo man die Leute findet. Aber von der geschlossenen irgendwie anarchistischen Bewegung in Dortmund kann man seit, also obwohl es FAU gab damals, kann man eigentlich nicht reden. Also es gibt einen langen August, klar, da sind aber auch verschiedenste Gruppen drin, ne, die man nutzen kann als Zentrum oder als Ausgangsbasis. Ne, es gibt in Hörde das am Schildplatz, das Café Aufbruch, genau. Also es gibt so ein, immer noch Orte, sag ich mal, in Dortmund, die immer noch, also hier den Tarantababu, sag ich mal, ist eine Sache davon. Und die haben alle ihre lange Geschichte. Die haben auch alle mal anarchistische Sachen verkauft, Literatur, Zeitung, Zeitschriften. Aber eine kontinuierliche Bewegung, sage ich mal, in Dortmund ist leider so gut wie gar nicht gegeben. Das war anders. In Weimar war es anders. Also vom Ersten Weltkrieg in Weimar nach Weimar rüber war es eine kontinuierliche Bewegung, auch von den Personen getragen. Und es war sogar noch eine kontinuierliche Bewegung von den Personen getragen in die Nachkriegszeit rein. Und die sagen wir ab 1952 bis 1972 war ein absoluter Bruch. 20 Jahre. Und die Generation, die dann kam, war ganz anders drauf. Der Michael Brinkis, also dieser Anarchist, der schon seit Weimar aktiv ist, der ist über 90 geworden, der hat immer gesagt, ja, wann trefft ihr euch denn mal? Ich sehe immer nur die Schmierereien. Andreas, lad mich mal zu einer Versammlung ein. Ne? Und damals, das gab es nicht. Ne? Also man hat sich immer informell getroffen, man hatte seine Zentren, man hatte seine besetzten Häuser irgendwann mal. Oder man hatte seine Ein-Punkt-Bewegung, ne? Wie eben die Geschichtsverstand nun mal auch ist. Ne? Aber eine Gruppierung, die sich als libertär oder anarchistisch verstand direkt, bis auf dann die FAU, beziehungsweise die Grazwurzel-Leute, die es in Dortmund gab, waren die existent und ist auch eigentlich heute nicht mehr richtig fassbar.